ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Deutschland im Dauerregen. Hochwasser als Normalzustand?
Ja, Jahrhunderthochwasser, eine solche Naturkatastrophe, sollte ja dem Namen nach eigentlich eine absolute Ausnahmeerscheinung sein, ist es offenbar nicht mehr. Gerade erst wurde Mitteleuropa von einem Hochwasser heimgesucht. Im Mai und Juni hatte es das Saarland, Bayern und Baden-Württemberg getroffen, um den Jahreswechsel herum. Da waren im tiefen Norddeutschland die Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Jetzt die Oder zwischen Deutschland und Polen. Und das, obwohl die vergangenen Jahre in Deutschland eigentlich eher vom Gegenteil geprägt waren, von Dürre, Trockenheit und Wassermangel. Ich habe darüber mit Frank Kasper gesprochen. Er leitet die Abteilung Hydrometeorologie beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. In Hamburg geht es ja heute beim Extremwetterkongress darum, dass Deutschland in Zukunft durch den Klimawandel wohl häufiger mit Extremwetter zu kämpfen haben wird. Ist das, was die Niederschläge angeht, in diesem Jahr ein Extremjahr gewesen, was wir erlebt haben?
Also, wenn wir uns unsere Daten anschauen, können wir immer auf verschiedene Aspekte schauen. Was uns zunächst mal auch aufgefallen war, dass wir jetzt in so einem zusammenhängenden 12-Monats-Zeitraum, also das war der Juli 2023 bis zum Juni 2024, also sozusagen ein komplettes zusammenhängendes Jahr, aber sozusagen von Sommer bis Sommer, da hatten wir die größte Niederschlagsmenge, die wir in Deutschland jemals beobachtet hatten seit Beginn unserer Wetteraufzeichnung. Also daran sieht man schon, dass in der Summe da einfach sehr viel zusammengekommen ist. Aber was wahrgenommen worden ist, sind ja auch die extremen Einzelereignisse in den verschiedenen Regionen.
Gehen Sie denn davon aus, dass diese extremen Niederschläge, die Sie gemessen haben, diese historisch hohen Niederschlagsmengen, dass die nun auf den Klimawandel zurückzuführen sind?
Also es gibt zunächst mal mehrere physikalische Grundprinzipien, die man da in Betracht ziehen kann. Also eine wärmere Atmosphäre, da kann die wärmere Luft auch mehr Wasserdampf aufnehmen. Das ergibt dann zunächst mal das grundsätzliche Potenzial für eine Zunahme von Starkregenereignissen. In der Praxis muss man da viele Dinge abwägen, um so eine Bewertung durchzuführen, weil es natürlich auch mit solchen Fragen zu tun hat, wie wohin bewegen sich die Wettersysteme. Und es gibt dann sogenannte Attributionsstudien, da geht es wirklich darum zu trennen, wie wäre das Ereignis ohne Klimawandel gewesen und welchen Anteil hat jetzt der Klimawandel gebracht. Die gehen bei hitzebezogenen Ereignissen immer sehr eindeutig aus, also bei allem, was Hitzewellen sind, ist das Signal des Klimawandels völlig eindeutig belegt. Bei Niederschlagsereignissen sind wir dann noch ein bisschen mehr an der Grenze unserer Möglichkeiten. Es ist in vielen Fällen aber so, dass wir da von einem Einfluss des Klimawandels auf jeden Fall ausgehen.
Wenn wir uns die Extremwetterereignisse der vergangenen Jahre anschauen, da war es ja nicht immer nur Starkregen, da gab es auch Phasen der Dürre, der Trockenheit, Wassermangel. Da wurde viel darüber diskutiert, wofür dürfen wir Wasser überhaupt noch einsetzen, gerade in den großen Städten. Sind das Extremwetterereignisse sozusagen zwei Seiten einer Medaille? Einmal extreme Trockenheit, einmal extreme Niederschläge?
Also es wirken dann ja immer mehrere Prozesse. Was auf jeden Fall klar ist, wenn wir steigende Temperaturen haben, dann müssen wir auch mit höherer Verdunstung rechnen, was also dann auch grundsätzlich zu Dürre beiträgt, wenn man jetzt auf die Landwirtschaft und das Wasser schaut, was für Pflanzen verfügbar ist. Ich hatte ja vorher schon gesagt, alles, was mit der Temperatur zusammenhängt, da ist die Veränderung sehr eindeutig. Beim Niederschlag, wie gesagt, es hängt auch davon ab, wie sich die Wettersysteme jeweils bewegen. Und wir haben da eine sehr hohe Variabilität. Die langfristige Entwicklung sieht eigentlich so aus, dass die Niederschläge im Winter zunehmen und im Sommer, im Mittel, sehen wir da noch keine besonders starke Veränderung. Aber die Gesamtbilanz des Wassers, das muss man ja dann die Verdunstung mit einbeziehen, ist eben so, dass es sich in eine Richtung bewegt, wo uns dann eigentlich weniger Wasser zur Verfügung steht.
Das war in diesem Jahr nur anders. Da hatten wir sehr viel Regen. Hatte dieser viele Regen dann auch ein Gutes, dass die Trockenheit der vergangenen Jahre möglicherweise ausgeglichen worden ist?
Ja, natürlich ist das so, dass wir sehen, dass sich bestimmte Speicherbodenwasser zum Beispiel wieder aufgefüllt haben. Also die Niederschläge gerade auch, wie ich gesagt habe, über die kompletten 12 Monate hinweg. Das hilft auf jeden Fall, sozusagen die Dürrephänomene der letzten Jahre etwas zu kompensieren.
Ihre Aufgabe beim Deutschen Wetterdienst ist es ja, solche Extremwetterlagen vorherzusagen, gerade Starkregenereignisse und die Bevölkerung zu warnen. Ist das aus Ihrer Sicht in diesem Jahr zufriedenstellend gelungen?
Also aus meiner Sicht waren die Warnungen ausreichend früh da. Wir haben immer natürlich Unsicherheiten bei der Wettervorhersage, die wir auch versuchen zu kommunizieren. Aber die grundsätzlichen Aussagen, dass diese Ereignisse bevorstehen, waren frühzeitig verfügbar.
Ja, der Sommer dieses Jahres war ja deutlich nasser als die vorherigen Sommer. Unwetter und Starkregen, die haben immer wieder für Überflutungen gesorgt. In Hessen wurde gerade der Kreis Kassel diesen August besonders hart getroffen. Mehr als 90 Liter Wasser pro Quadratmeter stürzten da innerhalb kürzester Zeit vom Himmel. Laut Klimaforschern steigt das Risiko von Starkregenereignissen in Zukunft. Wie sich hessische Gemeinden hier besser vor den Fluten schützen können, darüber berichtet Jesse Henschel.
Eingestürzte Straßen, geflutete Keller, Wassermassen, die ganze Ortschaften verwüsten. Und das alles wegen Starkregenfällen. Das Gefährliche daran, sie sind anders als normale Hochwasser, erklärt Dr. Marion Hempfler vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden.
Starkregenereignisse, das ist alles, was von oben runterkommt. Hochwässer kommen mit dem Fluss von unten, Starkregenereignisse, Schlammströme kommen Hänge runter. Ein weiterer Unterschied ist, das sind lokale Ereignisse. Also treten ganz, ganz isoliert auf häufig und richten lokal ganz große Schäden an. Und ein paar Kilometer weiter kann alles trocken sein oder es gab nur einen leichten Regen.
Die Gefahr durch Starkregenfälle ist auch den hessischen Kommunen bewusst. Dabei gibt es zahlreiche Maßnahmen, mit denen die Gemeinden präventiv vorsorgen können.
Man kann vor allen Dingen versuchen, das Wasser oberhalb von den Kommunen zurückzuhalten. Also naturbasierte Lösungen, die Landwirtschaft so betreiben, dass möglichst wenig erodiert. Man kann Wälle anlegen, die das Wasser so ein bisschen zurückhalten. Man kann auch im Forst Mulden anlegen, um da ein bisschen für Versickerung zu sorgen.
Auch die mittelhessische Gemeinde Weinbach-Edelsberg hat mittlerweile solche Schutzmaßnahmen ergriffen. 2018 wurde die Gemeinde innerhalb weniger Tage mehrfach von Starkregenfällen getroffen. Jedes Mal flossen die Wassermassen die gleichen Hänge herab, jedes Mal fluteten sie dieselben Häuser und Straßen. Als kurzfristige Lösung stellte die Gemeinde Sandsäcke auf. Als langfristige ein Regenrückhaltebecken, erklärt Ortsvorsteher Erik Klapper.
Früher war alles hier ebenerdig, jetzt hat man ein Loch geschaffen und das halt an die Landschaft anmodelliert. Und dann hofft man, dass das Wasser, was von drei Richtungen kommt, hier gezielt abgeführt werden kann.
Solche Schutzmaßnahmen sind aber nicht ganz günstig, wie Weinbachs Bürgermeister Christian Harms erklärt.
Das Becken hat 140.000 Euro gekostet und ist mit Landesfördermitteln auch mitgebaut worden. Ungefähr 70% Landesmittel, 30% muss dann die eigene Gemeinde übernehmen.
Immer noch viel Geld für eine so kleine Gemeinde. Laut Dr. Marion Hempfler muss es aber nicht immer gleich so teuer sein.
So ein bisschen drüber nachdenken, dass man vielleicht etwas flutet, was nicht so teuer ist, wenn man es wiederherstellt, wie ein Parkplatz oder ein Fußballplatz oder ähnliches. Im Wald schon vorgehen. Also mit vielen kleinen Maßnahmen kann man auch ganz, ganz viel erreichen. Mit lokaler Kenntnis.
Doch selbst das kann keinen absoluten Schutz bieten. Ein Grund dafür?
Die Maßnahmen brauchen ja eine Zeit zur Planung. Und wenn man vor 10 Jahren was geplant hat, hat man, glaube ich, noch keine Vorstellung davon gehabt, was mit dem Klimawandel auf uns zukommt. Das zeigt, dass irgendwie wir an die Grenzen der Anpassung an manchen Stellen geraten. Und das heißt, man muss einfach noch mehr machen.
Eine Maßnahme allein reicht also nicht. Davon braucht es in Zukunft mehr in Hessens Gemeinden.
Jahrhunderthochwasser, diesen Begriff, den haben wir in diesem Jahr schon häufiger gehört in ganz Europa, aber auch in Deutschland und auch hier bei uns in Hessen. Für solche Hochwasserereignisse sind viele unserer Wohnhäuser nicht gemacht, aber diese Hochwasserereignisse, die häufen sich. Was also tun? Darüber habe ich mit einem Fachmann gesprochen, der sich mit dieser Frage beschäftigt, wie wir unsere Häuser, Städte und Infrastrukturen auf solche Naturkatastrophen besser vorbereiten können. Professor Jörn Birkmann ist der Leiter des Instituts für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Uni Stuttgart. Und ich habe ihn gefragt, versetzen wir uns mal hinein in eine Familie, die in einem alten, geerbten Haus in Trendelburg in Nordhessen wohnt und nun Anfang August von einer Flut heimgesucht wurde. Jetzt ist eine Grundsanierung nötig, so denn die Versicherung überhaupt zahlt. Muss man einer solchen Familie raten, woanders hinzuziehen oder kann man sich darauf vorbereiten, darauf setzen, dass es einen beim nächsten Mal nicht wieder so schlimm trifft wie diesmal?
Das ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil es natürlich immer auch darauf ankommt, wo sich zum Beispiel so ein Starkregen dann abregnet. Wenn es natürlich schon klar ist, dass das Haus vom Standort her in einem Hochwassergefahrenbereich liegt, ist es natürlich besonders ratsam, mindestens Objektschutz, also am Haus Veränderungen vorzunehmen, damit die Schadenshöhe und natürlich auch die eigene Gesundheit im Fall des Hochwassers nicht beeinträchtigt wird. Also da sollte man auf jeden Fall am Gebäude was machen. Und wenn die Option besteht wo man zum Beispiel mit hohen Fließgeschwindigkeiten konfrontiert ist, direkt am Flusslauf, dann bietet es sich natürlich schon an, Alternativen zu überlegen.
Nun haben ja nicht alle Menschen, die ein Haus in der Nähe eines Flusses haben oder selbst eines Baches, der jetzt einen Fluss anschwellen kann, das Geld, um sehr große Umbauten zu finanzieren. Gibt es denn auch im Kleinen Möglichkeiten, die man als Vorsorge treffen kann?
Zum Beispiel hochwassersichere Kellerfenster sind sicherlich ein besonders wichtiger Eingriff und Umbau. Der ist auch nicht so teuer, gerade wenn man potenziell von einem Hochwasser wieder getroffen werden kann. Und hier reden wir nicht über einen Zeithorizont von 1-2 Jahren, sondern hier reden wir natürlich, so ein Haus soll ja nicht irgendwie 10 Jahre stehen, sondern soll ja die nächsten 100 Jahre noch stehen bleiben. Das heißt, so eine Investition sollte man sich dann doch auch überlegen und über so eine lange Zeit dann auch eben betrachten.
Wer heute ein Haus bauen oder kaufen möchte, worauf kann derjenige denn von vornherein achten?
Also wir haben die Herausforderung, dass bei den größeren Flüssen, wenn jetzt in Rhein oder die Elbe oder die Donau denken, da kennen wir die Gefahren, da wissen wir, was auch Hochwasser exponiert ist. Wir sehen aber zunehmend, dass auch die kleinen Gewässer, teilweise ja Bäche, plötzlich zu erheblichen Wassermassen anschwellen. Und hier ist es besonders wichtig, dann natürlich auch in Bereichen Vorsorge vorzunehmen, die vielleicht jetzt nicht durch ein großes Flusshochwasser, aber vielleicht durch einen Starkregen beeinträchtigt werden kann. Und gerade bei kleineren Gewässern oder auch beim Thema Starkregen haben wir da vielfach Blindflug.
Gibt es denn hier und da in einigen Regionen Hinweise, die man Niederschlagskarten beispielsweise entnehmen kann, dass man Gespür dafür bekommt, wo kommt das Wasser runter, wie fließt es, gibt es das punktuell?
Ja, es gibt auf jeden Fall Gemeinden auch, die haben schon Starkregen-Gefahrenkarten erstellt. Das ist sicherlich besonders wichtig, weil neben der Frage, wo sich das sammelt, sind natürlich auch die Fließgeschwindigkeiten gerade bei solchen Starkregenereignissen besonders wichtig, weil die reißen ja teilweise, wenn es nur 30 Zentimeter hoch ist, sie dann auch als Person weg und mit. Und da ist natürlich extrem ratsam, dass auch Gemeinden oder Kommunen dann Bauherren diese Informationen zur Verfügung stellen. Das heißt ja nicht, dass der Bauherr an dem Standort vielleicht nicht unbedingt bauen kann, sondern dass er zumindest aber seinen Garten oder auch das Bauwerk selber dann so aufbaut, dass es eben auch starkregenresilienter ist.
Jetzt haben wir über Vorsorgemaßnahmen an den Häusern selbst gesprochen. Wo müsste das verzahnt werden mit Städteplanung? Wo kommen die Kommunen ins Spiel?
Ja, es ist ja natürlich besonders wichtig, dass man auf der einen Seite natürlich die Eigenvorsorge hochhält und auch sensibilisiert für Eigenvorsorge. Aber es macht natürlich auch Sinn, bestimmte besonders gefährdete Bereiche freizulassen oder bei wichtigen Infrastrukturen, zum Beispiel beim Bau von Krankenhäusern oder im Frankfurter Raum werden gerade große Datenzentren gebaut, an denen zig elektronische oder Prozesse hängen. Wenn man dort eben diese Informationen auch zu Rate zieht, auch ein Umspannwerk für die Elektrizitätsversorgung von Krankenhäusern und ganzen Städten, das in so ein Hochwassergebiet zu setzen oder eins, wo Starkregen sich sammelt, ist besonders ungeschickt. Also hier muss man, glaube ich, auch strategisch diese Informationen auch wirklich stärker nutzen und verlangen, dass sie genutzt werden, weil man damit natürlich auch Gefahren in Zukunft dann reduzieren kann oder auch Risiken. Und ein weiteres Beispiel ist sicherlich auch, dass man nochmal zusätzlich dann bestimmte Bauvorgaben macht. Also wir haben im Ahrtal gesehen, dass viele Leute auch unter ihrem Dachstuhl ertrunken sind. Da würde es sich schon anbieten, auch bestimmte Regionen ein zweites Geschoss oder ein drittes Geschoss, sodass man auf jeden Fall auch vertikal im Gebäude sich in Sicherheit bringen kann und nicht jetzt mit dem Auto oder zu Fuß erst raus über den Acker laufen und dann möglichst irgendwo in eine höher gelegene Region zu kommen.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Deutschland im Dauerregen. Hochwasser als Normalzustand?
Tja, zumindest heute hat es in Teilen Hessens heftig geregnet. Die ganze Woche ist eher ungemütlich. So schlimm wie in Polen zuletzt, in Tschechien oder Österreich, ist es bei uns aber in Hessen noch nicht. Trotzdem, die heftigen Unwetter mit Flut- und Hochwasserkatastrophen sind gar nicht mehr so die Ausnahme. Es passiert auch bei uns immer öfter. Statistisch gesehen war Hessen neben Bayern von Unwettereinflüssen 2023 am stärksten betroffen. Und nach jeder Katastrophe kommt dann die gleiche Frage, müssen wir uns dagegen versichern?
Büdingen im Januar 2021. Wassermassen überschwemmen die Stadt in Mittelhessen. Autos werden von den Fluten weggespült, ganze Hausfassaden eingerissen. Auch jetzt, Jahre später, ist das Thema für die Menschen vor Ort allgegenwärtig. Bastian Völler war einer der vielen Betroffenen. Er erinnert sich gut an den Tag der Katastrophe. Anfangs hätten viele das Ausmaß gar nicht realisiert.
Und wir hatten uns alle, glaube ich, tatsächlich noch keine Sorgen gemacht. Und dann sind wir nach Hause gelaufen und haben festgestellt, dass hier aus dem Gulli das Wasser hochkommt. Ab dem Moment haben haben wir auch nur noch gearbeitet. Wir haben versucht, unser Hab und Gut hier irgendwie zu schützen.
Die Reparaturen seines Hauses musste Bastian Völler aus seinen Ersparnissen bezahlen. Bisher knapp 80.000 Euro. Und es sind noch weitere Arbeiten nötig. Bis heute schauen an einigen Wänden unverputzte Stellen und Backsteine heraus. Auf eine freiwillige Elementarschadenversicherung hatte Bastian Völler damals verzichtet, so wie viele Hausbesitzer. Laut des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft sind in Deutschland etwas mehr als die Hälfte aller Gebäude gegen Elementarschäden versichert. Dabei spielt die Lage der Häuser eine wichtige Rolle, denn die wird in Gefahrenzonen eingeteilt, erklärt Florian Schirmeister, Versicherungsexperte der Allianz.
99% aller Gebäude stehen in den Gefahrenzonen 1, 2 und 3. Was bedeutet, dass wir hier eine statistische Chance haben, innerhalb von 200 Jahren einen Schaden zu haben. 1% aller Gebäude hingegen sind in Zone 4, was bedeutet, dass mindestens einmal in 10 Jahren ein Schaden passieren kann.
Doch egal, um welche Gefahrenzone es auch geht, eine Elementarversicherung ist für alle Hausbesitzer sinnvoll. Das betont der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Auch Florian Schirmeister von der Allianz rät jedem Hausbesitzer, sich nicht in falsche Sicherheit zu wiegen.
Und nur weil eine Statistik für meinen Wohnort sagt, dass ich möglicherweise in den nächsten 200 Jahren ein Ereignis habe, heißt es nicht, dass es auch so lange dauert.
Wie viel eine Elementarschadenversicherung kostet, wird bei jedem Gebäude individuell festgelegt. Abhängig von Faktoren wie Vorschäden, Risikoklasse und Zustand der Immobilie. Die Preisspanne liegt bei etwa 15 bis 2.000 Euro pro Jahr. Nach jeder Unwetterkatastrophe gibt es Debatten darüber, ob diese Versicherung nicht verpflichtend für alle Hausbesitzer sein sollte, etwa wie in Frankreich. Bei uns in Deutschland ist aber zum Beispiel gerade der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen eine explizite Pflicht. Stattdessen würde es reichen, die allgemeine Wohngebäudeversicherung zu erweitern, weil die ohnehin fast alle Hausbesitzer haben, erklärt Versicherungsexperte Lars Gatschke.
Ungefähr 95% der Wohngebäude sind gegen Feuer, Hagel und Leitungswasser abgesichert, aber nur über 50% der Wohngebäude gegen zusätzliche Elementarschäden. Und deswegen sind wir der Meinung, dass man hier regulativ einfach nachsteuern muss. Zunächst einmal müsste man in der Tat das Versicherungsvertragsgesetz ändern, hier definieren, was eine Wohngebäudeversicherung ist und welcher Mindestversicherungsschutz gilt.
Das heißt, jede allgemeine Wohngebäudeversicherung sollte per Gesetz auch automatisch Elementarschäden abdecken. Das würde für alle Versicherten zwar höhere Beiträge bedeuten, heißt es vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, aber mit zunehmenden Wetterextremen und Flutkatastrophen sei das eine sinnvolle Investition.
Mit dem Boot durch die Straßen beispielsweise von Trendelburg fahren. Anfang August wäre das möglich gewesen, denn der Kreis Kassel wurde nach Starkregen von einem Hochwasser heimgesucht. Fast 8 Wochen ist das nun her. Unsere Reporterin Katharina Ross hat die Menschen im Kreis Kassel bei den Aufräumarbeiten und beim Instandsetzen ihrer Häuser besucht.
Abenddämmerung. Eine idyllische Landstraße führt nach Gotzbüren, einen Ortsteil von Trendelburg, in dem es vor rund 8 Wochen ein extrem starkes Unwetter gegeben hat. Über 170 Liter Regen pro Quadratmeter sind hier innerhalb von 12 Stunden runtergekommen. Die Straßen sind mittlerweile aufgeräumt, die Grünstreifen immer noch von Schlamm überspült. Man kann nur erahnen, dass es hier vor dem 2. August mal einen lebendigen Ortskern gegeben hat. Der Ortsvorsteher Andreas Haupt und Spediteur Tim Nebel stehen an der Stelle, an der ihnen das Wasser am Tag der Überschwemmung bis zum Hals gestanden hätte.
Bis unser Ort wieder schön ist, reden wir wahrscheinlich, da wird ja wird sicherlich den nächsten Sommer sein, bis es soweit ist. Aber wir sind positiv gestimmt und Stück für Stück müssen wir jetzt vorankommen.
Bei dem Haus nebenan fehlen immer noch die Fenster. So kann die alte Bausubstanz besser trocknen. Wie bei geschätzten 70% der etwa 50 betroffenen Haushalte im Ort. Die Trocknung, sei es mit hüfthohen, unangenehmen lauten Industrietrockengeräten oder ohne, ist noch im Gange. Spediteur Tim Nebel erinnert sich an das, was vor dem Unwetter einmal hier im Ort stand.
Hier in der Ortsmitte hat ja anfangs ein Regionalmarkt gestanden. War natürlich für die Leute im Dorf auch wieder ein Anlaufpunkt, weil bei uns gibt es ja keine Lebensmittelgeschäfte, sonst was mehr im Ort. Und da konnten natürlich auch viele Leute hingehen und sich dementsprechend was holen. Das fehlt schon.
Die ersten 10 Tage nach dem Unwetter hatte der Ort kein Internet. Die ersten 1,5 Tage kein Strom. Doch die Gemeinschaft hielt zusammen. Hilfe war da, von allen Seiten.
Hat das dann den Freitagmorgen schon gespürt, dass wirklich, wenn die Not groß ist, dann halten die Menschen zusammen. Und die Menschen, jeder hat angepackt. Und dann haben Leute im Hintergrund haben organisiert. Und dann war von einmal irgendwas da und ging so voran. Und das war Gold. Ja, da hatten die Leute auch Energie. Also waren, klar, da waren sie im Tunnel drin, aber sie hatten Energie.
Tim Nebes Nachbar Daniel Wiegand mäht gerade seinen Rasen. Eine lange, überfällige Arbeit. Der Berg an Arbeit, der im Haus auf ihn wartet, ist noch immer riesig. Er schätzt, Kosten von rund 120.000 Euro würden auf die Familie zukommen, wenn nicht mehr. Das Auto, das Wohnmobil und die komplette Wohnung seiner Eltern waren vom Wasser verschluckt worden. Jeden Tag nach dem Job renoviert Wiegand die Wohnung.
Am besten ein neues Haus oder ein anderes Haus woanders hin, einen neuen Job irgendwo, einen kompletten Neuanfang machen. Aber naja, das kann ja überall passieren. Ne? Die Unwetter werden immer mehr, es wird immer extremer. Es ist egal, wenn man jetzt einfach wegläuft und man geht irgendwo anders hin, dann kann es ja in ein, zwei Jahren da genauso passieren wie hier. Also man muss halt es immer positiv sehen, nach vorne gucken und man muss das Beste draus machen.
Die Familie bekommt Farbe, Spachtelmasse und Vinylfußboden aus den gesammelten Sachspenden aus dem Ort zur Verfügung gestellt. Die Stadt Trendelburg hat ein Spendenkonto eingerichtet, von dem AnwohnerInnen ohne großen Bürokratieaufwand Geld ausgezahlt bekommen. Je nachdem, wie groß der Schaden ist. Eine Elementarversicherung, die Überflutungsschäden mit abdeckt, hat die Familie Wiegand Anfang August noch nicht. Jetzt schon.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.